Stepo Artikel für Artikel. Morgen, Gregi.
Guten Morgen, Dori.
Du hast mich darauf hingewiesen, dass wir eigentlich das Hauptthema im Zusammenhang mit den Strafbarkeitsrisiken von der Verteidigung, das wird ja ausufernd, das Thema, da haben wir eigentlich das Hauptthema bis jetzt nicht behandelt.
Ja, es geht um die Frage, was machst du, wenn die Klientin oder der Klient dir sagt, hey, ich kann es einfach so, so und so erzählen und dann sind wir draußen. Also wenn du weißt, die Klientin oder der Klient will lügen oder will nicht die Wahrheit sagen, Lüge ist falsch, oder will, ich muss es anders sagen, der Klient oder die Klientin will eine Wahrheit sagen, es gibt verschiedene Versionen von der Wahrheit und du hast Zweifel, ob die Wahrheit der materiellen Wahrheit entspricht.
Ja gut, aber solange das von ihm, eigenständig von ihm kommt, ist als Verteidiger sowieso kein Problem.
Wenn du es aber zur Kenntnis nimmst, was ist, wenn du dann anfangen, in Nuancen beraten? Man soll sagen, ja, aber da müssen sie vielleicht mehr betonen, oder das würde ich weglassen. Oder es ist übrigens besser, wenn es blumig dargestellt ist, nennen sie spontane Details, wenn du so beraten. Und es geht noch weiter. Was ist, wenn du initial als Verteidiger oder Verteidiger würdest der Klientschaft sagen, erzähl doch das und alles kommt gut?
Also du würdest ihm helfen bei der Entwicklung von einer Lüge?
Du würdest sie initial setzen.
Was sagt der Herr Wohlers dazu?
Genau, mit dann auch auf den Wohlers verweisen. Das ist besser. Also geht man davon aus, dass der Beschuldigte sich nicht an die Wahrheit halten muss, also lügen darf, wäre es konsequent davon auszugehen, dass nicht nur der Rat zur Lüge, sondern auch die Unterstützung bei der Lüge durch die Verteidigung Teil der durch den Verteidigungsauftrag gedeckten legalen Begünstigung sein muss. Anders läge es dann, wenn man die Verteidigung als Strafprozesswahl verpflichtet, sieht, darauf hinzuwirken, dass Erkenntnisquellen nicht getrübt werden, was aber angesichts dessen, dass der Beschuldigte anerkanntermaßen nicht verpflichtet ist, sich wahrheitsgemäß einzulassen, jedenfalls im Hinblick auf die Beschuldigteneinlassung nicht angenommen werden kann. Ein Verbot an der Herstellung einer Lüge aktiv mitzuwirken, wovon man indes erst dann sprechen kann, wenn die Verteidigung sich nicht mehr darauf beschränkt, sicherzustellen, dass die Mandantschaft den Aussageinhalt transportiert, den sie transportieren will, sondern der Mandantschaft den inhaltlich unrichtigen Aussageinhalt vorgibt, kann sich aber allenfalls aus dem Standesrecht ergeben. Abgesehen davon, dass es schon zweifelhaft erscheint, ob man die Grenze des noch zulässigen zum schon nicht mehr zulässigen Verhalten in einer Artikel 1 StGB gerecht werdenden Klarheit ziehen kann, bleibt es aber doch auch hier wieder dabei, dass ein Verstoß gegen das Standesrecht gegebenenfalls standesrechtliche Konsequenzen haben kann, ich weiß, ich komme bald zum Schluss, dass er aber für sich gesehen nicht geeignet ist, das Vorliegen einer strafbaren Begünstigung zu begründen. Dies alles ganz abgesehen davon, dass es aus Sicht der Verteidigung betrachtet schon deshalb nicht sinnvoll erscheint, einem Mandanten die Hilfestellung bei der Aussagebreitung einer Lüge bedarf, zu einem solchen zu raten, beziehungsweise ihm bei der Erstellung derselben zu unterstützen, weil die Lüge in der Regel weder durchhalten noch glaubhaft vortragen können wird, was dazu führt, dass er durch die Lüge seine Situation nicht verbessert, sondern drastisch verschlechtert.
Eben, das ist dann wieder eine taktische Frage. Also man hat es ja noch oft, dass dir der Klient irgendetwas erzählt und du stellst dann Fragen und tust ihm dann dialektisch dadurch zu verstehen oder er kommt selber dann zur Erkenntnis, dass so das, was er erzählen will, nicht verhebt. Und so ist ja dann funktioniert dann die Zusammenarbeit, dass man sich dann vielleicht einer plausiblen Version annähert.
Ja.
Verfolgst du mir so weit? Ja. Und, aber natürlich, indem dass du ihm ja zeigst, dass die Version, die er erzählt, so nicht haltbar ist, gibst du ihm ja unter Umständen Hilfestellung, dass er seine Version kann verbessern kann.
Ja, natürlich.
Also das kann nicht strafbar sein. Weil sonst dürftest du ja gar nichts mehr sagen in diesen Besprechungen.
Wenn das nicht strafbar sein kann, warum sollte ich denn das Initiale setzen, der Rat zu einer Lüge strafbar sein?
Ja, ja.
Hinzu kommt Folgendes. Ein intelligenter Klient, eine intelligente Klientin kommt zu mir mit einer Geschichte.
Ja, das sagt, stimmt. Das ist eine Ungerechtigkeit.
Ich spiele es so, so und so. Was meinst du dazu?
Dumme Klientin
hat keine Ahnung von Botanik.
Das ist ein guter Punkt,
ja. Und hat in dem Fall eine schlechtere Ausgangslage.
Ja, das stimmt.
Als jemand, der smarter ist. Das ist vielleicht ein Punkt.
Ja, das ist ein ganz guter Punkt.
Gut, komm, wir lassen es dabei.
Gut, dann noch zum Abschliessen. Jetzt schliessen wir wirklich das Thema ab.
Ja, wirklich, wenn jetzt wollen wir nachher zurück. Hey.
Aber was ich noch schon sagen wollte, der Ton und Umgang im Plädoyer. Wo sind da Grenzen?
Was meinst du, Sack? Ich kann dir nicht recht geben.
Also es gibt ja Leute, die mehr als zwei Hände auspacken, die Plädoyers.
Völlig nicht zielführend.
Also zumindest, es also ist strafbar, wenn es eher rührig ist, oder?
Wobei das
eine gewisse Zuspitzung
ist erlaubt. Einiges privilegierter als der Normalsterbliche.
Ja, also Zuspitzung ist erlaubt, aber es muss doch irgendeinen sachlichen Hintergrund haben. Also einfach eine Beleidigung geht nicht. Eine scharfe Kritik geht. Oder? Bist du bei mir?
Absolut, ja.
Und dann ist auch noch wichtig, ich meine, scharfe Kritik im Rahmen von einem Plädoyer ist nochmal etwas anderes als in den Medien. Also es sind andere Grenzen.
Absolut.
Dann braucht es einen inneren sachlichen Zusammenhang zu der Verteidigung an sich. Also du musst etwas geltend machen. Du kannst nicht einfach nur beleidigend sein. Also es muss mit der inhaltlichen Kritik verbunden sein.
Bin ich auch bei dir.
Gut.
Es kann übrigens auch, also eben abgesehen davon, dass einfach platte Kritik und an Beleidigung grenzenden Äußerungen sehr kontraproduktiv sein kann.
Wie ja, dann,
in der Regel, wenn man die Staatsanwaltschaft basht, ist das Gericht der Staatsanwaltschaft näher als dein Klient. Das geht meistens hinten raus. Andererseits muss man auch sehen, wir sind als Anwältin, als Anwalt in einem Spannungsfeld. Der Klient oder die Klientin erhofft sich, von einem unabhängigen Gericht gehört zu werden, ist teilweise vielleicht über Monate oder Jahre gefrustet von einer seiner Meinung nach unzureichenden Verfahrensführung und wünscht die Kritik und ist froh, dass man die mal mit scharfen Worten überbringt. Also es kann auch am Klienteninteresse, wo nicht immer muss Schuld oder Unschuld sein, dienen. Es können auch andere Interessen relevant sein in der Strafverteidigung.
Ja, und es gibt ja die Anwälte, die Wagenburgen aufbauen. Und dann gehört das natürlich zu der Klientenbindung, dass unglaublich scharf auftreten. Und der Klient hat dann das Gefühl, ah, der steht zu mir, der ist bei mir. Und dann geht der Gedanke ein bisschen verloren, wie kommt es an. Sondern wichtiger ist, dass der andere dich wie ein Terrier, ein
Pudel.
Wie ein Pudel? Nein, eben gerade nicht.
Ein Appenzeller, ein Hund, die können auch scharf
sein. Ja, genau. Du, wie ist es im Verkehr mit dem Klient, die Briefe? Dürftest du schreiben? Der Sauhund von einem Staatsanwalt.
Hey, ist schwierig, ja. Solltest du eher auch nicht.
Nein, sicher nicht. Also, was ist das Fazit? Wir haben einen gefährlichen Beruf, oder?
Wir haben einen gefährlichen Beruf, ja.
Man ist als Strafverteidiger gut beraten, wenn man sich die relevanten Straftatbestände mal genauer anschaut und nicht aus einem Verteidigungseifer raus. Weißt, ich glaube, gerade so als junger Anwalt, die Klienten haben ja dann schon unglaubliche Anforderungen und du brauchst dann einmal schon Rückgrat, um zu sagen, nein, das geht jetzt zu weit, das mache ich nicht.
Da hast du recht, ja. Also nicht nur wir haben einen gefährlichen Beruf. Ich denke, es wäre mal spannend, mal das Innenleben von der Staatsanwalt, einem Staatsanwalt gesehen, die haben mit dem Amtsgeheimnis gekämpft. Die werden teilweise wieder vorgeworfen, sie seien nötigend unterwegs. Auch die sind im Schaufenster, Begünstigung, wenn sie einstellen oder schnell einstellen. Das ist also auch nicht einfach, auch die sind exponiert.
Es ist super spannend, es wäre ein super spannender Podcast kriege ich in München, aber unser Podcast ist DPO Artikel für Artikel. Jetzt schliessen wir, glaube ich, das.
Gut.
Oder? Kommen wir zurück auf die DPO nächstes Mal.
Wir kommen ja zum vierten Titel von der StPO nächstes Mal, zu den Beweismitteln, zu den allgemeinen Bestimmungen im ersten Kapitel und zum ersten Abschnitt Beweiserhebung und Beweisverwertbarkeit, 139 fortfolgende.
Haben wir dort etwas zu sagen?
Jetzt wird es spannend, Dori.